meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wer nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Komme deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf den Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dich dem Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber weiter gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Ich denke, da stimmt ihr mit mir überein, dass das ein ziemlich herausfordernder Text ist. Zunächst beginnt ja die Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Die Seligpreisungen werden auch bezeichnet als der Lockruf in die Jüngerschaft. Es ist ja nicht so, dass der Herr Menschen von sich wegstoßen will, sondern er will sie ja einladen. Und dann gibt es diesen Anfang der Bergpredigt, die ersten 12 Verse im Kapitel 5, dieser Lockruf in die Jüngerschaft, wo man auch sagen könnte, kommt doch zu mir, lasst euch herausretten von eurem sündigen Leben. Denn das ist ja das Problem des Gesetzes, in dem die Juden bis dahin gelebt haben. Das Gesetz macht ja im Grunde nichts anderes, als zu zeigen, was Sünde ist. Mir persönlich deutlich zu machen, du bist Sünder. Und dann kommt hier dieser Wanderprediger aus Galiläa und sagt, kommt zu mir, wenn ihr glücklich werden wollt, dann kommt zu mir. Dann gibt es die drei Verse, die über das Licht und über das Salz der Erde reden. Diejenigen, die also den Lockruf folgen, die sind das Licht und das Salz der Erde. Und dann kommen wir zu Vers 17. In dem Abschnitt, und wir haben nur die erste Hälfte des Abschnittes gelesen, erklärt der Sohn Gottes das Alte Testament. Er offenbart den Willen Gottes im Alten Testament. Da war einiges bei den Juden verwaschen inzwischen. Wenn wir den Abschnitt ganz gelesen hätten, von 21 bis Vers 48, dann sind dort 5 Abschnitte enthalten. Ah ja. Da dann sind dort 5 Abschnitte enthalten. Das sind die 5 Abschnitte. Und die beginnen alle: Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ihr habt gehört, das heißt, Menschen, Pharisäer, Schriftgelehrte haben zu euch geredet, so wie sie meinten, das Wort Gottes zu verstehen. Ich aber sage euch. Ich aber sage euch sozusagen jetzt das, was Gott ursprünglich gemeint hatte. Ich möchte nur über diese ersten beiden Abschnitte reden, sonst würde es einfach auch zu viel. Es geht also zunächst um die Richtigstellung. Wichtig ist dabei aber auch zu beachten, an welcher Stelle das in der Bergpredigt steht. Ich sagte ja anfangs, es geht am Anfang nur um die Einladung zur Jüngerschaft, um den Lockruf, kommt zu mir. Und dann beginnt schon dieser Abschnitt. Und wir sprechen heute und beziehungsweise denken heute über die ersten beiden nach, die er sozusagen an erste Stelle gestellt hat. Und das hat natürlich auch eine Betonung der Wichtigkeit. Was ist also dem Sohn Gottes so wichtig, dass er es an die erste Stelle stellt? Und dann entsteht natürlich auch die Frage, warum ausgerechnet das 5. und das 6. Gebot? Dann gibt es noch den Vers 20. Ich lese dir nochmal. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht in das Himmelreich kommen. Und das war die Kernfrage der Juden. Wie bekomme ich das ewige Leben? Das hat sie umgetrieben. Das war die wichtigste Frage ihres Lebens. Wenn wir heute mit unseren Nachbarn sprechen, wird es nicht die wichtigste Frage sein. Da hat sich einiges geändert. Unter uns ist diese Frage schon wichtig. Ich denke natürlich, dass jeder, der jetzt hier im Saal ist, diese Frage auch für sich selbst schon beantwortet hat. Wir wissen um Kreuz und Sündenvergebung. Jetzt spricht der Sohn Gottes diese Kernfrage des ganzen Volkes Israel an und sagt, wenn ihr nicht besser werdet als die Besten unter euch, die Pharisäer und Schriftgelehrten wurden als die geistliche Oberschicht angesehen. Niemand war besser als sie. Wenn ihr nicht besser werdet als die Besten unter euch, geht ihr verloren, geht ihr in die Hölle. Das ist die Aussage in diesem Wort. Und das ist ungeheuer herausfordernd. Und jetzt erklärt er natürlich, wie man doch das ewige Leben bekommen kann. Aber zunächst werden die Probleme geschildert. Ja, hier gehe ich mal drüber weg. Ihr habt gehört, ich aber sage euch, warum diese 2 Gebote als Anfang. Da haben viele Theologen, ganze Mannschaften natürlich drüber nachgedacht. Und es gibt da eine ganz logische Erklärung. Das 5. Gebot ist das Gebot, das am wenigsten gebrochen wurde. Sicherlich weltweit. Dass man Menschen ermordet, ist nicht die Regel jeden Tag. Gut, wir erleben heute manches andere, wenn wir die Nachrichten anschauen. Aber ansonsten ist das logischerweise das Gebot, das im Volk Israel am wenigsten gebrochen wurde. Da brauchen wir nicht groß überlegen und rätseln. Das 6. Gebot ist das Gebot, das am häufigsten gebrochen wurde. Hält man nicht für möglich, ist aber so, und ich werde dann auch erklären, warum. Zunächst das 1. Gebot, also beziehungsweise das 5. hier in dem Text, das 1. Da heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten, das also früher gesagt ist, das Neue ist ja jetzt, wo er spricht, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird vor das Stadtgericht gestellt. Das ist so in den 5 Büchern Mose geordnet. Und das ist ja auch ganz klar. Wer tötet, muss über ihn muss gerichtet werden. Ich aber sage euch, wer ohne Grund einem anderen zürnt, der muss vor das Stadtgericht gestellt werden. Man hält die Luft an. Einfach nur zornig sein über einen anderen Menschen stellt Jesus Christus hier in dieser Verkündigung gleich mit Mord. Schärfer kann man das überhaupt nicht mehr darstellen. Wer zu einem anderen sagt, Raka, weiß man nicht genau, was das eigentlich bedeuten soll. Man vermutet, dass es sowas ist wie du Esel oder du Dummkopf. Der soll vor das oberste Gericht, das es in Israel überhaupt gibt, gestellt werden. Einfach, wenn man in anderen Menschen so ein Schimpfwort an den Kopf knallt. Und da sagen Historiker, das war die üblichste Rede, wenn man einen anderen beschimpft, die man also täglich bei Streit benutzt hat. Also was ganz Banales und Alltägliches, der soll vor das hohe Gericht kommen, vor das oberste Gericht des Landes. Und wer sagt, du Narr, hier wird vermutet, dass gemeint ist, du Gottloser, der soll vor Gott gerichtet werden. Und Gott sagt, wenn du das über einen anderen aussprichst, dann marschierst du in die Hölle. Das ist eine ungeheure Verschärfung. Es ist aber nicht eine Verschärfung, wenn wir den ganzen Text lesen würden, also bis Vers 48, sondern Jesus sagt hier an dieser Stelle, so hat es Gott ursprünglich im Alten Testament gemeint. Die goldene Regel, die auch dann als Zusammenfassung dann steht im Kapitel 7, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Ich wünsche mir ja auch nicht, dass jemand zu mir sagt, du Dummkopf oder gar du Gottloser. Das wünschen wir uns alle nicht. Was ist das Problem? Ich sage es später. Ich bleibe mal hier bei der Reihenfolge, die ich hier ausgewählt habe, um in der Logik zu bleiben. Es gibt noch ein zweites Bild hier drin. Ich will erstmal die Verschärfung sozusagen, beziehungsweise die Problematik, die der Herr hier schildert, bringen, bevor ich zur Auflösung komme. Es gibt noch ein zweites Bild. Wenn du nun deine Gabe darbringst zum Altar und dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Komm deinen Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf den Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dich dem Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. Was meint er an der Stelle? Wenn dein Bruder etwas gegen dich hat. Es sind mehrere Verheiratete unter uns. Ich sehe zumindest einige zusammensitzen und andere kenne ich. Und ich bin auch verheiratet. Und ich sage deshalb, und das Beispiel der Ehe, weil es die engste Gemeinschaft ist, die es überhaupt gibt. Und eigentlich auch die vertrauensvollste Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die normalerweise von Liebe geprägt ist. Und selbst dort kommt es vor, dass man sich streitet. Ist mir auch schon nicht bloß einmal passiert in meiner Ehe. Und wie läuft so ein Streit dann ab? Einer beginnt. Und dann liegt es ein Stück an dem anderen, ob er mitmacht oder nicht. Und normalerweise ist es so, es gibt immer in der Ehe den stärkeren Teil und den schwächeren Teil. Und der stärkere Teil, das sind nicht immer die Männer. Wenn der stärkere Teil beginnt, dann ist der schwächere Teil dazu geneigt, wenn er verletzt ist, möglichst stärker zurückzuschlagen. Dann sieht der andere sich wieder herausgefordert Da muss er ja auch entgegnen und wieder ein Stück stärker. Und dann schaukelt sich das Ganze auf. Und genau das spricht der Herr hier an. Wenn du an dem anderen schuldig geworden bist, weil du ihn herausgefordert hast, weil du ihm vielleicht gesagt hast, du Dummkopf oder du Gottloser oder vielleicht auch bist du harmloser gewesen, aber du hast den anderen verletzt. Und wenn der andere jetzt negativ reagiert und dadurch schuldig wird vor Gott, dann bist du schuld an der Schuld des anderen, denn du hast ihn herausgefordert. Das ist gemeint. Das ist nochmal eine Verschärfung. Im ersten Teil ging es einfach bloß darum, wie ich mich in anderen Menschen gegenüber verhalte. Dass schon mein unbegründeter Zorn, weil mir eine Laus über die Leber gelaufen ist und ich dumm an dem Tag mich benehme und mich die Fliege an der Wand stört und so auch die Nase des anderen und ich den Zorn aus mir herauslasse, dann soll ich vor das öffentliche Gericht gestellt werden. Und wenn ich sage, du Dummkopf, vor das oberste Gericht, und wenn ich sage, du Gottloser, Hölle. Und wenn ich den anderen so herausfordere, dass er jetzt schuldig wird, dann fällt diese Schuld auf mich zurück. Und gemeint ist natürlich, dann wirst du in den Schuldturm geworfen und der Sinn des Ganzen ist natürlich, Befreiung ist unmöglich. Du bleibst in deiner Schuld. Das ist das Ergebnis. Du bleibst in deiner Schuld. Befreiung ist nicht möglich. Das zweite Beispiel. Du sollst nicht Ehe brechen. Wieder eine ungeheure Verschärfung. Nicht nur das tatsächliche Fremdgehen, Auslatschen, wie man das in Volksmund sagt, sondern wer nur einer anderen Frau hinterher schaut und seine Gedanken laufen lässt und sich vorstellt, wie er sie in den Arm nimmt, schon alleine das ist Ehebruch. Und es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Ehebruch, Hölle. Wer sagt, du Dummkopf, Hölle. Ehebruch, Hölle. Ja, zwei unterschiedliche Gebote mit dem gleichen Ergebnis. Befreiung unmöglich. Wie ist die pharisäische Lehre gewesen? Es gab den Rabbi Hillel, der lebte von 30 vor Christus bis 9 nach Christus. Nicht allzu lang, 39 Jahre, war einer der bedeutendsten Rabbis des Volkes, war der Großvater von Rabbi Gamaliel, der dann später Paulus geistlich bzw. in der Schrift aufgezogen hat. Was haben die Pharisäer gemacht? Die Juden hatten ständig Anfragen, was kann ich denn machen, um das Gesetz wirklich zu erfüllen? Das Gesetz ist ja oftmals wie so eine Überschrift über Lebensfragen. Details werden oftmals nicht genannt. Und jetzt gibt es die einzelnen Fragen, die das Leben bringt. Wie mache ich das denn jetzt nun praktisch, das Gesetz zu erfüllen? Und das war die Hauptaufgabe der Schriftgelehrten und Pharisäer, das Gesetz sozusagen lebensfähig zu machen. Und sie haben es abgemildert. Sie haben es sozusagen nach ihrer Weise ausgelegt und sie meinten, nach dieser Auslegung ist es dann möglich, das Gesetz tatsächlich zu erfüllen. Diese Gedanken gibt es ja heute noch. Wir wissen alle vom Sabbatgesetz, dass man am Sabbat nicht mehr als einen Kilometer laufen darf. Das steht so nicht in der Bibel, sondern das ist jetzt die Auslegung der Pharisäer. Es ist keine Arbeit tun, steht drin. Auch laufen ist sozusagen Arbeit. Das war so eine praktische Lebensanfrage. Und die sagten, Begrenzung auf 1 Kilometer. Dann steht es an einer anderen Stelle, Du sollst die Schwelle deines Hauses nicht übertreten, um dann weit zu laufen. Nicht um nachbarschaftliche Hilfe zu leisten, sondern um weit zu laufen. Und dann sind sie auf den Trick gekommen und das gibt es heute noch. Heute wird es teilweise genauso noch gemacht, wenn Sabbat ist. Dann wird die Schwelle des Hauses herausgenommen und in den Kofferraum gelegt und dann fährt man zum Picknick. Dann hat man die Schwelle seines Hauses nicht übertreten. Und dann fährt man wieder nach Hause, setzt die Schwelle ein und bildet sich ein, das Gesetz erfüllt zu haben. Das war die Hauptaufgabe der Pharisäer, das Gesetz lebensfähig sozusagen zu machen, nach ihrer Sicht. Oder eine Reise zu Land, das war Arbeit, aber auf dem Wasser, das ist keine Arbeit. Auf Wasser darf man reisen. Also hat man einen Sack Wasser auf das Kamel gelegt und sich da drauf gesetzt und man reiste ja auf dem Wasser, hat das Gesetz nicht übertreten. Und Ähnliches gibt es bei der Ehe. Später in Matthäus 19 wird der Herr mal gefragt, ja, wieso hat Mose denn geboten, einen Scheidebrief zu geben? Ich lese mal den Text. Da steht in 5. Mose 24, 1 bis 4. Auf diesen Text geht der Herr hier ein, wenn er über dieses Du sollst nicht Ehe brechen, spricht. Mose schreibt, wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben und ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat und sie ist aus seinem Haus gezogen und sie ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden. Wenn dann auch der andere Mann sie gehasst, wie einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wiedernehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist, denn ein Greuel ist das vor dem Herrn. So hat es Mose geschrieben. Und er hat an der Stelle schlicht und einfach nur geordnet, wenn Scheidung, dann gäbe wenigstens was Schriftliches mit, damit sie juristisch was in der Hand hat und einen gewissen Schutz erlebt. Aber im Volk ist natürlich die Frage aufgestanden, wann darf ich mich denn scheiden lassen? Wann ist es denn vor Gott erlaubt, mich scheiden zu lassen? Wann ist das okay? Wann erfülle ich also trotzdem das Gesetz? Und dann steht ja hier, weil er etwas Anstößiges gefunden hat. Also war ja die kluge Überlegung, sobald ich etwas Anstößiges bei meiner Frau gefunden habe, darf ich sie aus dem Haus schicken, ohne das Gesetz zu brechen. Und dann wurde den Rabbis natürlich die Frage gestellt, ja, was ist denn das Anstößige? Und dann hat der kluge Rabbi Hillel eine Weile nachgedacht und kam auf einen ganz tollen Gedanken. Wenn sie zum Beispiel die Suppe anbrennen lässt, wenn du vom Feld kommst und dein wohlverdientes Essen forderst, das dann auf dem Tisch zu stehen hat, und sie hat die Suppe anbrennen lassen. Das ist jetzt nicht erfunden, das ist wirklich ein Beispiel, das schriftlich überliefert ist in den rabbinischen Schriften. Dann darfst du sie entlassen. Und zur Scheidung reichte völlig aus, wenn man dreimal sagte, du musst gehen oder so ähnlich. Hebräisch kann es jetzt nicht ausdrücken. Einfach dreimal diese Formel gesagt, eine kurze schriftliche Notiz und die Scheidung war vollzogen. Und nachdem Rabbi Hillel diese Frage so in seiner Weisheit beantwortet hat, sagen uns Historiker, gab es in Israel einen Dammbruch an Scheidungen. War es bis dahin noch nicht so schlimm, zumindest nicht schlimmer als in anderen Völkern, muss es dann extrem angestiegen sein. Und in dieser Zeit hat Jesus, der Herr, jetzt gesprochen. Hillel lebte bis 9 nach Christus, von 30 vor bis 9 nach Christus. Genau in dieser Zeit dieses Scheidungsdammbruches ist Jesus gekommen und sagt diese ungeheure Herausforderung. Er sagt genau das Gegenteil. Wer sich scheiden lässt, hat die Hölle verdient. Das ist also eine ungeheure Verschärfung gegenüber dem rabbinischen Weisheitswort. Bleiben wir noch ein Stück bei 5. Mose 24, denn das ist ja immerhin ein biblisches Wort. Was schreibt Mose? Eine Scheidung ist erfolgt und einer der Partner, eben der, der gegangen ist, ist eine zweite Ehe wieder eingegangen. Das ist der Tatbestand, der in 5. Mose 24 geschildert wird. Auch die zweite Ehe wird wieder geschieden oder der Partner stirbt. Dann soll der erste bzw. der überlebende Partner nicht wieder in die Partnerschaft der ersten Ehe eintreten. Das ist im Grunde genommen alles, was Mose hier regelt. Nämlich der erste Bund oder die Ehe ist endgültig gebrochen, wenn ein neuer Bund, eine neue Ehe geschlossen wurde. Der Herr sagt an einer anderen Stelle, Gott will keine Scheidung. Ja, das ist bloß heute nicht das Thema. Erwähne ich jetzt mal bloß der Vollständigkeit halber. Aber gesagt ist hier, eine Ehe ist erst dann wirklich gebrochen, wenn eine neue Ehe eingegangen worden ist. Ansonsten besteht sie sozusagen vor Gott. Und das ist das, was Mose ordnet. Wer seinen Partner entlässt, sagt Jesus dann noch zusätzlich, wer seinen Partner entlässt, verführt den anderen, sorgt dafür, dass der andere Ehebruch begeht. Zumindest bei Frauen damals, die eine soziale Versorgung auch brauchten, denen sie überhaupt nichts anderes übrig blieb, als wieder eine zweite Ehe einzugehen. Und das heißt, indem sie das ganz Normale machen, was sie zum Leben notwendig hatten, dass sie eine zweite Ehe eingegangen sind, hat der erste Ehepartner dafür gesorgt, dass sie die Ehe bricht und damit schuldig wird vor Gott. Außer bei Hurerei. Das heißt nicht, dass man bei Hurerei die Ehe zwangsläufig scheiden muss, sondern das heißt, nur bei Hurerei ist die Ehe gebrochen. Man kann sie durch Scheidung nicht nochmal brechen. Fassen wir diese beiden Abschnitte zusammen. Zunächst geht es um den respektvollen Umgang. Ich hatte am Anfang die Frage gestellt, warum ausgerechnet diese beiden Gebote an dieser herausragenden Stelle. Die Bergpredigt beginnt mit dem Lockruf in die Jüngerschaft und dann erklärt bzw. offenbart der Sohn Gottes den Willen Gottes, wie Gott es gemeint hat. Im Alten Testament. Und ich denke, das haben wir alle verstanden, er treibt das regelrecht auf die Spitze. Man kann es nicht schärfer darstellen, als er es gemacht hat. Und das Urteil ist immer wieder Befreiung unmöglich. Wie soll es aus der Hölle Befreiung geben? Die Hölle wird im Bild mit dem Schuldturm gleichgesetzt. Da ist keine Befreiung mehr möglich. Und man kann sich unschwer vorstellen, Juden, die das gehört haben, denen blieb der Mund offen. Ja, wie sollen wir dann denn ewiges Leben bekommen? Dann ist doch Rettung nicht möglich. Paulus macht es später im Römerbrief, indem er erklärt, mehrere Kapitel lang, der Gipfel ist dann im Kapitel 7, dass das mosaische Gesetz natürlich auf der einen Seite den Willen Gottes offenbart, aber auf der anderen Seite vor allem den Sinn hat, zu zeigen, ich bin Sünder. Das ist das Ergebnis des Gesetzes, wenn ich das Gesetz befolgen will. Ich bin Sünder. Alleine, wenn ich an meine Ehe denke, ich bin meiner Frau nie praktisch untreu geworden. Da klopfe ich mir nicht auf die Schulter, sondern bin sehr dankbar, dass Gott mich an der Stelle bewahrt und gehalten hat. Aber natürlich habe ich anderen Frauen nachgeschaut. Und manchmal sind meine Gedanken auch weitergelaufen. Natürlich ist das gewesen mein Leben. Das ist bei jedem gesunden Mann so. Da durfte es kaum eine Ausnahme geben. Und jedes Mal, wenn die Gedanken dort etwas weiterlaufen, trifft dieses Wort zu, du hast nichts anderes als die Hölle verdient. Also, man kann es wirklich nicht schärfer darstellen. Es ist in diesem Text noch nichts vom Kreuz die Rede. Der Herr ist ja ganz am Anfang seines öffentlichen Auftretens und das Kreuz ist erst am Ende seines Lebens. Aber natürlich mündet alles dort hinein. Ein zweiter Gedanke. Vorhin sagte ich, es ist das Gebot, das am wenigsten übertreten wird und das Gebot, das am häufigsten übertreten wird. Das heißt, dazwischen liegt das gesamte Leben mit allem, was dazugehört. Und das ist das erste Ergebnis. Ganz offensichtlich meint Jesus hier an der Stelle, das Leben in verzönten Beziehungen ist eines der größten Probleme von uns Menschen. Vielleicht schätzen wir uns gar nicht so ein. Ich würde das auch nicht. Wenn ich jetzt eine Wertung machen müsste, würde ich das auch nicht an erster Stelle setzen. Er macht das. Das Leben in der Ehe, das Leben in der Nachbarschaft, das Leben in der Gemeinde. Wir leben unser ganzes Leben lang, das ist egal, ob wir verheiratet sind oder nicht, wir leben in Beziehungen, unser ganzes Leben lang. Wir hatten jetzt gerade Urlaub gehabt. Ich hatte bei einer Rüste mitgearbeitet, eine Bergwanderfreizeit. Wir haben uns miteinander in die Bibelarbeiten reingeteilt. Ich war also einer der beiden Leiter, man braucht nicht drum herum reden. Man hat immer ein bisschen Mühe und will sich nicht so darstellen, aber man würde das nicht verstehen, wenn ich nicht so sagen würde. Und ich habe die Wanderungen geführt. Und wir haben uns natürlich vorneweg schon miteinander ausgetauscht und ich habe zu DDR-Zeiten schon viele Rüsten gehalten und jetzt auch schon wieder seit mehreren Jahren über der Liebenzeller Mission. Und dann ist es natürlich immer wieder die Frage, was kommen für Menschen? Aus welchem Hintergrund kommen sie? Und bei fast jeder Rüste hat man dann auch so ein, zwei Paare oder Einzelne dabei, die so ein bisschen problematisch sind, mit denen es nicht ganz leicht ist, Beziehung zu leben. Und auch hier war ein Ehepaar dabei. Eigentlich ein sehr nettes Ehepaar. Aber sie waren mit etlichen nicht zufrieden und haben das auch laut und deutlich geäußert. Dann steht man erstmal da, fühlt sich angegriffen, fühlt sich herausgefordert. Die ganze Atmosphäre, wie geht man damit um? Wie sorgt man dafür, dass trotzdem in der Gruppe Frieden bleibt? Das Gleiche ist natürlich auch immer wieder in der Gemeinde. Das sind sicherlich nicht immer die gleichen Ehepaare. Aber wenn ich an mein Gemeindeleben denke, bin ja auch inzwischen schon ein alter Kerl und blicke auf einige Jahre in der Gemeinde zurück. Mein Leben war nicht homogen. Und ich weiß sehr wohl, dass ich so manches Streitgespräch geschlichtet habe, für Frieden gesorgt habe und dass ich für manchen Krach verantwortlich war. Weil ich derjenige gewesen bin, der für Streit gesorgt hat. Beides gehört zu meinem Leben. Wir leben in Beziehungen. Und die Beziehungen sind nicht immer homogen. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit meiner Frau mich wenig streite, aber es kommt vor. Und die Versöhnung ist nicht immer ganz einfach. Das Zurückstecken und das Vergeben ist nicht immer ganz einfach. Weder ihr zu mir, ich benehme mich manchmal unmöglich, noch von mir aus zu ihr. Sie benimmt sich auch manchmal unmöglich, zumindest nach meinem Gefühl. Es hat seinen Grund, ansonsten wird sie auch nicht dastehen, es hat seinen Grund, dass das Leben in Beziehungen an erster Stelle steht. Und verniedlichen wir das nicht. Wer den anderen herausfordert, wer den Streit beginnt und der andere reagiert falsch, nämlich indem er den Streit forciert, dann bin ich schuld und das Urteil ist Hölle. Das ist ungeheuer, das habe ich jetzt vielleicht zum 5. Mal gesagt und ich denke, das hat auch inzwischen jeder verstanden, aber das möchte ich auch gerne, dass diese Herausforderung, dieses ungeheuer scharfe Urteil verstanden wird. Und wenn wir dort einen Strich drunter ziehen würden, dann müsste jeder Einzelne von uns sagen, und ich denke nicht, dass ich das jetzt jemand nur in die Schuhe schiebe, sondern ich denke, dass ich recht habe. Jeder Einzelne müsste dann sagen, ich habe nichts anderes verdient als die Hölle. Und dann habe ich hier Versöhnung und Vergebung. Das ist natürlich, nicht die Hölle ist die Botschaft, das ist natürlich das Ziel. Wir dürfen auch bei so einem Text weit darüber hinausschauen, bis hin zum Kreuz. In der ersten Stunde habe ich Psalm 40 gelesen, dieser Vers 13, der beeindruckt mich so sehr. Ich lese dir nochmal vor, ich habe den schon oft gelesen. Denn Übel bis zur Unzahl haben mich umgeben. Meine Sünden haben mich erreicht, dass ich nicht aufzublicken vermag. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes. Und mein Herz hat mich verlassen. Und wenn es bloß eine Sünde wäre, dann würde es ja ausreichen. Und David redet dann weiter, ein neues Lied hat er an meinen Mund gelegt. Glücklich bin ich und will es verkündigen in der Gemeinde, so sagt er sinngemäß, weil David zwar noch nichts vom Kreuz wusste und trotzdem prophetisch sozusagen wusste, Gott ist der, der vergibt. Und die Vergebung geschieht durch Jesus Christus am Kreuz. Gott sei Dank müssen wir nicht bei diesem scharfen Wort des Herrn stehen bleiben, sondern wissen, Gott hat uns vergeben. Und in dem Sinne ist es auch möglich, dass ich meinen Bruder, meiner Schwester in der Gemeinde vergebe, immer wieder, meinen Nachbarn, meinen Kindern, meinen Eltern, meiner Frau. Ich habe bei Bonhoeffer ein sehr schönes Zitat gefunden. Bonhoeffer, wenn ich mich richtig erinnere, war das sogar aus dem Gefängnis heraus. Er hat ja mehrere Jahre Studenten unterrichtet, also Theologiestudenten. Und hat dort mit ihnen in so einer Wohngemeinschaft zusammengelebt, also in einer Lebensgemeinschaft. Sie waren da nicht alle in einem Raum, sondern eine Lebensgemeinschaft in einem größeren Objekt, in einem Gut. Und hat sie dort biblisch unterrichtet. Und logischerweise, wenn es Studenten sind im heiratsfähigen Alter, ist er dann mehrfach dazu gebeten worden, eine Hochzeitspredigt zu halten. Und dieses Zitat stammt aus einer Hochzeitspredigt. Und er sagt den Zweien, die jetzt heiraten, die sich also lieben gelernt haben und aus ihrer Liebe heraus dann heiraten. Und da sagt er, nicht eure Liebe trägt die Ehe. Weil Liebe sehr viel auch etwas mit Gefühl zu tun hat. Und Gefühl ist immer etwas Sekundäres, das hinterherkommen muss. Nicht die Liebe trägt die Ehe, sondern von nun an trägt die Ehe eure Liebe. Weil ich weiß, ich habe dir ein Versprechen abgegeben. Ich habe Ja zu dir gesagt. Aus dem Grund, weil Gott mich in diesen Bund hineingestellt hat mit meiner Frau. Aus dem Grund ist immer wieder neu auch Liebe da, auch wenn sie sich manchmal unmöglich benimmt. Und ich ja auch. Und das ist auch in der Gemeinde so. Vor kurzem ist es gewesen, dass ich einen Streit hatte mit einem Bruder aus der Brüderstunde. Der hat mich in einer Sitzung ziemlich scharf angegangen. Ich war richtig verdattert und beschimpft sogar ein Stück. Warum ihm die Laus über die Leber gelaufen ist, jeder, ach was weiß ich, der hat vielleicht einen anstrengenden Tag gehabt, hat Kopfschmerzen, hat schlecht geschlafen oder seine Frau hat sich unmöglich benommen. Kann ja alles Mögliche sein. Auf jeden Fall fühlte er sich von mir geärgert und hat mich öffentlich angeplatzt. Vielleicht war ich wirklich schuld. Wahrscheinlich war ich es, sonst hätte er es nicht gemacht. Nur mit dem Mann hat Gott mich in eine Gemeinde gestellt. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Er hat mich mit ihm zusammen in eine Gemeinde gestellt. Da muss ich mir nicht überlegen, ob das einer ist, mit dem ich in einer Beziehung lebe, sondern das will Gott. Deswegen sind wir miteinander in einer Gemeinde. Also geht es nur noch darum, wie kommen wir wieder zu einer versöhnten Beziehung. Das ging dann auch ganz schnell, war eigentlich schon hinterher am nächsten Tag erledigt. Er hat auch begriffen, dass er überreagiert hat. Aber das passiert bei uns Menschen. Und damit möchte ich abschließen. Die Bergpredigt ist in allererster Linie eine Hinführung zum Kreuz. Sie betont ganz stark, das Problem unseres Lebens, Sünde. Sünde in ihrer vielfältigen Form. Dieses Problem wird ganz stark betont. Es wird zum Ausdruck gebracht, ihr habt keine Chance. Keine Chance. Aber es gibt das Kreuz. Und das Kreuz ist der Ort aller Versöhnung. Meiner Versöhnung mit Gott. Und weil Gott mir Vergebung gegeben hat, kann ich in meiner Ehe, in meiner Nachbarschaft, auf Arbeit und in der Gemeinde, in der Familie, in der Verwandtschaft, überall dort, wo ich lebe, kann ich versöhnte Beziehungen leben. Einfach deshalb, weil es das Kreuz gibt und Gott mir meine Schuld vergeben hat.